Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Und damit herzlich willkommen zu einer launig lustigen Episode von Das Wort zum Spieltag, Klammer auf, Nationalmannschaftsedition, Klammer zu. Also keine DBBL, aber trotzdem Podcast. Und dafür habe ich mir meinen neuen international und national renommierten und bekannten Kompagnon, den Florian, mal wieder ins Boot geholt. Wie geht's dir, mein Lieber? Hast du die anstrengende Donnerstags-Episode und dann die späte Heimfahrt noch gut überstanden?
Ja, ich konnte mich da weder beklagen über die Anreise noch über die Abreise und habe den Abend sehr genossen und dann am nächsten Morgen auch nochmal realisiert, was wir da eigentlich gemacht haben. Also ich habe das weiterhin in sehr guter Erinnerung. Ich hoffe, du auch.
Ja, die Zeit zwischen An- und Abreise haben wir ganz sinnvoll dort verbracht, würde ich sagen. Also ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal gesagt hatte, aber das gilt für dich ja nicht minder denn für mich, dass dieses ganze Sportreporter-Ding, und das ist sicherlich auch ein Grund, warum wir so viel Zeit dann für Podcasts und so weiter investieren, ja auch so eine Traumberufgeschichte ist oder so ein Kindheitstraum oder Jugendlichkeitstraum, wie auch immer, einfach Sportkommentator zu werden, wenn man so begeistert ist als Junge in dem Alter von irgendwas zwischen 13 und 16, da hat man ja auch das übersteigerte Selbstvertrauen, dass man denkt, man könne alles besser als die Erwachsenen oder als die Großen oder als die Leute im Fernsehen, also zumindest galt das für mich. Und dann merkt man mal, wenn man es gemacht hat, wie schwierig das ist, auf wie viele Dinge man achten muss. Ich meine, das ist bei unserem Beruf dann in der Schule auch nicht anders. Irgendwann hast du es dann halt drin, worauf du achten musst und vor allem auf wen du achten musst, logischerweise in dem Schulkontext. Aber es war ja wieder so ein, es war einfach cool. Das Spiel hat es Gott sei Dank auch hergegeben. Oder Gott hat damit ja wenig zu tun, aber die Spielerin in erster Linie. Sodass es dann auch relativ entspannt war. Aber ich war eigentlich so, sag ich mal, die Woche hin bis zu dem Spiel, als ich dann auch erfahren hatte, dass ich keinen erfahrenen alten Kommentatorenhasen an meiner Seite habe, weil Benny Zander bei der WM eingebunden ist, schon ziemlich nervös. Aber als dann Sprungball war, war es egal, weil man dann einfach so fokussiert war auf Basketball und auch geflasht von dem, was man dann eben dargeboten bekommen hat.
Ja, also zumindest so eine Angespanntheit habe ich auch verspürt. Das war natürlich eine tolle Nachricht. Das ist halt kein erfahrener Kommentatorenhase wird, sondern nur ein erfahrener Hase. Was mir auf jeden Fall auffiel, nachdem ich dann dieses Headset abgesetzt hatte, nach dem Abpfiff, es ist irgendwie, man sitzt ja eigentlich nur da und es hat sich trotzdem angefühlt, als hätte man jetzt irgendwie gerade so einen Hochleistungssport betrieben, obwohl man gar nicht auf dem Spielfeld stand. Also es war auch, also mental natürlich, aber es war auch körperlich irgendwie eine Herausforderung und ich weiß nicht, wie es dir ging. Für mich hat sich auch die Spieldauer gänzlich anders angefühlt im Vergleich zu sonst, wo ich einfach so das Spiel konsumiere vor dem Fernseher oder in der Halle als Zuschauer. Also das ging gefühlt schneller, weil man eben auch unter der Erwartung stand, jetzt irgendwie was dazu sagen zu müssen, mit manchmal auch ein bisschen Zeitdruck.
Ja, ging super schnell rum. Mhm. Also die 40 Minuten jetzt am Sonntagabend gegen Nordmazedonien haben sich deutlich länger angefühlt, aber das mag auch Gründe der Relativität der Zeit haben, jedenfalls was die Empfindung angeht, das Ganze. Aber hast schon recht, also für mich war das auch so ein Ding, jetzt ist schon Halbzeit und dann hatte ich auch diesen wehmütigen Gedanken, das war es jetzt schon zur Hälfte wieder, also es geht echt fix.
Ja, wenn gleich die Halbzeit eine willkommene Pause war. Aber ja, stimme ich dir zu und auch so diese Dinge im Blick zu haben. Ne? Also ich habe vor allem so aufs Spielfeld geschaut, aber dann immer zu gucken, vor uns steht ein Monitor, der ist ein Hilfsmittel für so vor allem Wiederholungsgeschichten. Rechts von uns war die Anzeigetafel, wir hatten den Laptop auf dem Tisch, wo die Stats drauf waren. Das irgendwie auch alles zu koordinieren, wenn man das in meinem Fall das erste, in deinem Fall das zweite Mal macht, das ist schon nicht ganz ohne und man bekommt dann auch ein Gespür dafür, was die Leute, die das eben hauptberuflich machen, da jeden dritten, vierten Tag leisten, wenn sie da verschiedene Wettbewerbe oder sogar, wenn man, du hast Benny Zander angesprochen, dann auch verschiedene Sportarten kommentiert.
Und dann verschiedene Aufgaben hat. Also Feldreporter zum Interviewen oder dann Kommentator sind auch nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe, weil man sagen muss, dass die Leute dann auch eine Ausbildung genossen haben. Also das ist dann schon ein etwas, was einem sicherlich weiterhilft, wenn man das dann beruflich macht. Aber ja, so, was mir dann so aufgefallen ist, ich bin da ja auch relativ selbstkritisch unterwegs und ich habe ja versucht, so ein paar Dinge aufzuschnappen beim letzten Mal vor einem Jahr. Ich habe zwischendurch einmal in Würzburg kommentiert mit Toni Fuchsbauer, aber das ist natürlich eine ganz andere Stage. Dass man einfach auf so Dinge achtet, wie so, es ist Auszeit, jetzt erstmal die Klappe zu halten oder man gibt ab und zu mal den Stand durch oder was wir dann, glaube ich, in der zweiten Halbzeit hat das Spiel das ja auch hergegeben, gemacht haben, einfach mal so ein bisschen, ja, über einen längeren Stretch eine Story zu erzählen oder so ein bisschen was auszupacken oder Hintergrundinformationen einfließen zu lassen. Lauter so Sachen, wo ich mir gedacht habe, ah, okay, das würde ich mir mal wünschen von den Sportkommentatoren, die ich konsumiere. Also jetzt natürlich nicht absichtlich, also ich schaue jetzt nicht Spiele, weil Person XY kommentiert, sondern die sind natürlich das Beiprodukt. Aber trotzdem habe ich versucht, es so ein bisschen reinzupacken und ein bisschen Mehrwert zu generieren. Und irgendwann fällt einem dann auf, vor allem so in der Phase, als dann ja vor allem Alina Hartmann so heiß gelaufen ist und dann ja, einfach ein Drei nach dem anderen reingelatzt hat, dass ich einfach nichts mehr gesagt habe. Ich habe nur noch gelacht und einfach irgendwelche Sachen gesagt. Ich meine, ja, das war, ich muss das im Nachhinein, ich muss es ja ständig jetzt anhören, weil ich die Reels noch schneide die Woche und so. Ich muss ja, dass ich werde halt 50 Mal damit es noch konfrontiert, dass ich so komplett unprofessionell gewesen bin.
Als unprofessionell hab ich das jetzt nicht wahrgenommen. Ich weiß aber, was du meinst. Natürlich haben wir das auch so ein bisschen mit der schwarz-rot-goldenen Brille gesehen, weil wir ja die Spielerin irgendwie auch so ein bisschen kennen und begleiten und natürlich da hier und da auch mal eine Sympathie entwickeln und uns einfach freuen, wenn eine Spielerin eben das, was so ihr Brot-und-Butter-Ding ist, direkt 1,50 vor unserem Kommentatorentisch macht. Im Fall von Alina halt Dreier reinschmeißen. Was mir im Nachgang nochmal so durch den Kopf ging, ist ja wirklich so diese Balance zwischen, oder die Frage nach der Balance zwischen Tiefgang in der taktischen Analyse, was für mich immer so ein wichtiges Ding ist, und was muss ich jetzt jemandem erklären, der vielleicht zum ersten Mal oder zum zweiten Mal Basketball schaut. Und da ist dann eben im Vorfeld schwer einzuschätzen, wer schaut jetzt in diesen FIBA-Stream rein. Und da würde ich jetzt eher sagen, wahrscheinlich sind das eher Leute, die nicht zum ersten oder zweiten Mal schauen, und dann kann man, glaube ich, auch damit zufrieden sein, dass man vielleicht ein bisschen tiefer in die taktische Analyse geht und jetzt eben nicht sagt, oh, die spielen jetzt Pick and Roll. Und das ist auch was mir dann, wenn ich bei anderen Streaming-Anbietern Basketball schaue, manchmal so ein bisschen abgeht, dass dieser Tiefgang in der taktischen Analyse, aber natürlich auch versehen mit dem Verständnis, die müssen das jetzt auch erklären für jemanden, der da jetzt eben nicht jede Woche 10 Basketballspiele schaut. Ja, und das nehme ich für mich so ein bisschen mit, da in Zukunft vielleicht auch noch ein bisschen balancierter zu gucken, wie tief geht man rein oder muss man auch mal hier und da ein bisschen didaktisch reduzieren.
Ich finde es ganz spannend, mal den Gedankengang überhaupt anzustreben, dass man mal nachfragt, wer eigentlich ja so Damen-Basketball-Länderspiel konsumiert. Ich glaube nämlich nicht, dass da der Casual-Fan in Anführungsstrichen so zahlenmäßig hoch vertreten ist. Ich glaube, dass das eher ein sehr geschultes Publikum ist, was vor allem auch selbst den Sport betreibt oder das schon lange verfolgt, weil es relativ klar ist, wo es die Casual-Fans oder die Event-Fans, wie auch immer man das beschreiben möchte, hinzieht. Es geht halt dahin, wo ja Spieler durch die Lüfte fliegen und den Ball mit Gewalt durch die Reuse stopfen. Also das ist schon klar, dass das den erlebnisorientierten Basketball-Fan eher anspricht, als ja so ein Damenländerspiel, wo es eben nicht zu einem Dunking kommt. Und wenn, dann wird die Halle gleich komplett abgerissen. Also das ist schon klar, dass da ein Unterschied da ist. Und ich finde es auch mal ganz spannend, das dann so zu erörtern. Weil meiner Meinung nach war das eigentlich okay. Also da auch wirklich mal drauf zu schauen, okay, was passiert da jetzt wirklich? Ich kann das halt nicht so gut darlegen und ich erkenne es auch nicht so schnell, also wie du, weil ich das im Spielfluss dann nicht erkenne. Also ich sehe es dann auf dem Monitor vielleicht dann hinten nach, oder du hast was angesprochen, ne, mit den Hornsets, und dann fällt mir das halt immer wieder auf, aber man muss mich zum Beispiel da auch hinstoßen, und ich konsumiere relativ viel Basketball, also ja, dadurch, dass ich halt nicht irgendwelche Coaching-Erfahrungen habe oder selbst nie gespielt habe, es ist natürlich dann problematisch, weil jede Spielerin, die auf dem Feld steht, um ein tausendfaches Basketball versierter ist als ich, nicht nur was das Spielen selbst angeht, das ist glaube ich klar, sondern auch was das Verständnis von Basketball angeht. Und ich glaube auch, dass da die Zuschauerinnen da nicht so weit gestreut sind, wie das ja bei einem NBA-Spiel zum Beispiel ist, weil der Mass-Appeal einfach nicht so da ist beim Damenbasketball.
Ja, da stimme ich dir prinzipiell zu. Nichtsdestotrotz ist es im Nachhinein eher die Frage gewesen, ja, war das genau angemessen für das Publikum? Ich würde jetzt aufgrund dessen, was du sagst, sagen, ja, prinzipiell schon. Aber gleichzeitig ging es ja zum Teil schon sehr so in die Details, was ich mir ja auch vorgenommen hatte. Ja.
Was ja auch okay ist, weil man ja auch irgendwie überlegen muss, wie man einen Mehrwert generieren kann. Also einfach nur das nachzuplappern, was ich sage, es bringt halt gar nichts, vor allem, weil es voraussichtlich oder höchstwahrscheinlich falsch ist, sondern halt einfach drauf zu schauen, okay, wie kann ich jetzt in dieser Situation mit dem, was ich sage, noch entweder einen draufsetzen im Sinne von nochmal was Sinnvolles beifügen oder wie kann ich vielleicht jemanden, der oder die zu Hause sitzt, eine Situation dann nochmal veranschaulichen. Wieso funktioniert diese Coverage hier nicht? Wieso funktioniert was anderes eben schon? Also, dass die deutsche Mannschaft verdammt oft den Ball weggeworfen hat, aber auch verdammt oft den Ball von draußen durch den Ring geworfen hat, das ist, denke ich, jedem und jeder aufgefallen. Da muss man da auch ein Stück weit schauen, inwiefern man damit arbeitet. Aber ich finde, dadurch, dass wir das sowieso relativ fließend waren von den Übergängen her, hatten wir gar nicht so eine strikte Trennung im Sinne von, wir haben einen Play-by-Play-Kommentator und einen, der ab und zu mal was sagt, wenn er gefragt ist. Also das war mir auch wichtig an der Stelle. Ich wollte ja nicht einfach nur 50 Mal sagen, ja, Florian, was meinst du dazu? Ja, Florian, was meinst du jetzt dazu? Oder was sehen wir da jetzt? Sondern halt einfach durcheinander labern ist vielleicht jetzt nicht die hohe Schule des Kommentierens, aber mir persönlich ist es sogar ein Stück weit lieber.
Ja, also ich fand das, habe das auch als eine natürliche Gesprächsatmosphäre empfunden, was ich im Rückgang, ich hatte ja im Auto dann doch auch noch ein bisschen Zeit, das zu durchdenken, dafür, dass wir das erste Mal gemeinsam gemacht haben, ohne uns jetzt zu sehr auf die Schulter zu klopfen. Das hat mich schon auch überrascht, dass das nicht, weil wir uns nicht verstehen, ganz im Gegenteil, aber dafür, dass das eben das erste Mal so war, also habe ich es persönlich als harmonisch und eben auch aufeinander abgestimmt empfunden. Ja.
Es ist halt einfach, weil ich so ein Naturtalent bin.
Das wollte ich damit sagen, genau.
Es ist halt auch so witzig, das ist, weißt du, woran mich das erinnert? Mich erinnert das so dran, dass Leute immer meinen, irgendwas besser zu wissen, was so im Schulkontext gemacht werden müsste, weil sie ja selber mal in der Schule waren. Und du hast halt einfach als Sportfan schon so viele Stunden Kommentatoren gehört, dass du halt auch meinst, du wüsstest es besser. Das ist, du hast 82 Millionen Bundestrainer in Deutschland, du hast aber auch 82 Millionen Kommentatorinnen und Kommentatoren zu Hause sitzen auf den Couches. Also das finde ich schon spannend, dass es so manche Berufsgruppen gibt, wo man eben meint, man könne da locker etwas beitragen. Aber insgesamt, ja, ist es einfach eine geile Sache und macht ultra Spaß, das zu machen. Und vor allem hatten wir halt auch unfassbar gute Sitzplätze für Lau. Also muss man auch mal sagen an der Stelle.
Ja, und von den 82 Millionen Kommentatorinnen und Kommentatoren sind wir halt die Besten. Und dafür haben wir die Kurzzeit-Sitze auch verdient.
Wir sind auf jeden Fall die besten zwei, die an dem Abend Zeit und Lust hatten.
Ja, okay. Darauf können wir uns in der bescheidenen Weise einigen.
Gut, dann lass uns ein bisschen noch über Basketball sprechen. Mhm. Ich würde gerne hauptsächlich über das sprechen, was wir auch aus erstem Auge, aus erster Reihe gesehen haben, das Spiel gegen Bosnien und Herzegowina. Vorher hatte ich ja schon so ein bisschen gesagt, ja, okay, ich denke, das geht so mit 75, 65 aus. Ich wollte halt da nicht sagen, okay, die müssen die heute aus der Halle ballern, weil alles, was ich von diesen Spielerinnen gesehen habe, mich überhaupt nicht überzeugt hat. Und das natürlich auch ein komplett durchgewechselter Kader war, der nichts mit dem Team gemein hatte, was da die ersten beiden Spiele gewonnen hat und vor allem ja gegen Belgien auch überrascht hatte. Und also wirklich, Courtney Hurt in allen Ehren, aber sie ist halt nicht Jonquil Jones, denn niemand ist Jonquil Jones, außer halt Jonquil Jones logischerweise. Und ja, vielleicht hätte die an dem Tag auch nur 17 oder 20 Punkte gemacht, wenn sie sich zurückgehalten hätte, aber sie hätte halt defensiv so einen unfassbaren Impact gehabt, dass es für Deutschland sehr, sehr schwer geworden wäre. Und ja, letzten Endes haben sie unfassbar davon profitiert, die deutschen Spielerinnen, dass halt einfach die Dreier gefallen sind, wie verrückt. Also 14 von 23 waren es am Schluss. Ist natürlich komplett absurd. Da kannst du dich als Mannschaft nicht drauf verlassen. Mir gedacht, ja, so zwischendrin dachte ich echt so, okay, das wird hier ja Das wird hier ultra böse, mit Bosnien sich nicht noch ein bisschen berappelt. Am Anfang sah es schon nicht besonders gut aus, dann sind sie zurückgekommen und dann in der zweiten Halbzeit hätten nur 19 Punkte gemacht und 48 kassiert. Also da wären auch 100 Punkte drin gewesen und naja, 2 Tage später haben sie dann auch 100 Punkte kassiert. Die Belgierinnen haben ihnen dann 100 eingeschenkt. Also Bosnien in diesem Quali-Fenster hätten sie sich wahrscheinlich auch gegen Nordmazedonien schwer getan, wenn man mal wirklich ganz kritisch ist.
Ja, und für uns war ja die Vorbereitung aufs Spiel lange und für das Team ja auch davon geprägt, sich auf Jonquil Jones und ihre Skills vorzubereiten. Sydney Parsons hatte ja erzählt, dass es extra ein Coach-Meeting gab, wo es darum ging, sie in den Griff zu bekommen. Was hat denn bei dir überwogen, will ich jetzt mal fragen, die Freude darüber, dass ihr Fehlen das Ergebnis ermöglicht hat oder die Enttäuschung darüber, dass wir sie nicht mal live sehen konnten?
Boah, ich bin jetzt mal ganz egoistisch, ne? Also ich denke, dass sie es ja auch mit Jonquil Jones geschlagen hätten an dem Tag. Das wäre natürlich nicht annähernd so komfortabel gewesen. Aber ich hätte die so gern mal gesehen. Also, das ist halt schon eine meiner absoluten Lieblingsspielerinnen. Auch eine meiner favorisierten Spielerinnen, was so, ja, die Bewertung ihrer Skills und so weiter angeht. Auch wenn sie zuletzt immer so ein bisschen low gemacht hat. Letzte WNBA-Saison war auch nicht so überragend, lag aber auch daran, dass bei Connecticut einige andere Spielerinnen dann ja, zurückgekommen sind oder mehr Rolle und mehr Spielzeit gesehen haben oder bekommen haben. Von daher, ja, für mich ist das völlig klar. Also ich hätte, weil der Sieg nicht in Gefahr gewesen wäre, meiner Meinung nach, hätte ich sie ultra gerne gesehen.
Das teile ich auch. Und weil du den Vergleich zu Courtney Hurt gemacht hattest, ich glaube, allein in der Gestaltung des Pick and Roll wäre das einfach Weltenunterschied gewesen. Ja, sie ist halt, wenn wir da gleich mal mit einer kritischen Bemerkung einsteigen, ich war ja auch während des Spiels relativ kritisch mit ihr. Die hat auf mich relativ unfit gewirkt und ich habe immer ein Problem damit, wenn eine Spielerin, die einen Block stellt, keine wirkliche Anschlussaktion macht. Sie ist ein paar Mal in die Mitteldistanz gepoppt, aber das war eher Zufall, dass sie 2 Schritte gemacht hat und das sah dann einfach aus wie ein Pick and Pop. Aber ich glaube, Jonquil Jones ist dann einfach auch als abrollende Spielerin eine, die da den Ball verteilt, vor allem auch so aus Short-Roll-Situationen. Und ich glaube, das ging den Bosnierinnen einfach ab, davon abgesehen, dass es eine relativ frisch zusammengewürfelte Truppe war, die so in der Besetzung einfach auch nicht viel Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten. Das ist ja auch ein Eindruck gewesen, den wir während des Spiels schon live so geschildert hatten, oder?
Ja, vor allem in der zweiten Halbzeit hat Courtney Hurt dann echt ein paar Mal heftig pumpen müssen. Und ja, dann auch das ein, ich glaube, 2 Fouls auch gehabt, das hast du angesprochen
Genau.
gehabt, aus Müdigkeit, wo sie dann einfach nochmal reingrapscht von der Seite, so komplett unmotiviert, aber da war das Spiel halt auch gelaufen. Ich meine, die hat dann trotzdem ihre, was hat sie gespielt, 34 Minuten, glaube ich. Muss ich gerade nochmal reinschauen. Ich jetzt gerade da, 36 Minuten ist halt auch krass, ne, in so einem Spiel, wo du dir denkst, so, ja. Es soll sich halt für sie gelohnt haben, nochmal für Bosnien-Herzegowina zu spielen. Sie hat ja als Kind dann immer in Bosnien-Herzegowina Bettwäsche geschlafen. Zumindest als 5- oder 6-jähriges Kind, als der Staat dann auch existiert hat. Also das fand ich ja das Absurdeste. Ich meine, es ist ja cool, dass neue Nationalstaaten entstehen und so weiter. Ich meine, sowas kann man, denke ich, weitgehend unterstützen. Und auch wenn es dann junge Staaten gibt. Aber das fand ich schon witzig, dass manche Spielerinnen halt einfach in, ja, in einem anderen Land geboren, aber das passiert immer wieder. Das ist ja auch völlig klar. Also gerade so in den, ja, Staaten, die aus Jugoslawien hervorgegangen sind, das geht ja Mazedonien nicht anders, ne? Und von daher ist das immer ganz spannend.
Ich könnte jetzt sagen, Romy Bär ist auch in einem Land geboren, das es heute nicht mehr gibt.
Stimmt, stimmt. Auch das ist korrekt. Ja, das ist auch witzig.
Ja, genau.
Über die wollte ich sowieso sprechen. Also, sie hat ja,
Unbedingt.
obwohl sie die älteste Spielerin auf dem Feld war, bei der deutschen Mannschaft am meisten gespielt. Und du hast ja auch gesagt, schon im Kommentar, dass sich das auch durch Leistung sehr gut argumentativ untermauern ließ. Also sie macht halt sehr, sehr, sehr viel Spaß. Das Spiel ist aber auch sehr risikobehaftet. Also sie hatte 7 Assists, aber halt auch 6 Turnover. Und das war ein Stück weit auch etwas, was der deutschen Mannschaft ja wehgetan hat. Und da war sie ja nicht auch nicht unbeteiligt, hat aber halt auch von den ersten 10 Punkten 7 gemacht oder so. Also, die war halt an allen Ecken und Enden irgendwie da, Hans Dampf in allen Gassen oder die weibliche Version dann Johanna Dampf in allen Gassen, wie auch immer. Aber es macht so Spaß, ihr zuzuschauen, wenn es halt funktioniert. Dann ist halt geil. Wenn es nicht funktioniert, ist halt nicht so geil.
Ja, und es war ja gerade die erste Phase dieses Bosnien-Spiels wirklich so, dass der Ball ständig weg war. Also der Plan war ja klar, sie in Transition, aber auch im Halbfeld zu suchen für dieses ja, Playmaking mit den Pässen vom High Post, Elbow oder auch so außerhalb der Dreierlinie. Aber davon sind halt viele auch weg gewesen. Leider oft auch bei laufender Uhr. Aber irgendwie hatte ich schon auch das Zutrauen ins Team, dass sie das in den Griff bekommen könnten. Und wenn wir mal in den Boxscore schauen, wir haben hier 40 erfolgreiche Field Goals und 36 Assists. Wir hatten das zwischendurch ja auch schon mal gesagt, da waren die bei 20 Field Goals, die waren zu dem Zeitpunkt alle assistiert. Jetzt haben wir hier 36 von 40, das müssten 90% assistierte Field Goals sein. Und davon hat Romy Bär 7 assistiert mit ihren, wie du sie genannt hast, Laserpässen. Das war schon schön zu sehen, dass so eine große Spielerin diese Bälle so weiterleitet, die cuttenden oder per Screen freigespielten Spielerinnen findet oder selbst eben auch sogar das Pick and Roll als Ballhändlerin hin und wieder lief. Das war beeindruckend. Ich glaube, 6,5 Assists im Schnitt waren es dann über beide Spiele.
Ja, also ist halt einfach mit dem Ball in der Hand an jedem Spot auf Court gefährlich. Und sowas ist halt ja gegen eine Mannschaft, die wirklich Probleme hat, defensiv da ja ihre Frau zu stehen und auch in eine Ordnung zu kommen, eine absolute Waffe. Also du musst halt, wenn sie auf dem Feld ist, als Gegenspielerin, aber, und da sind wir beim nächsten Punkt, auch als Mitspielerin immer wach sein. Und den Eindruck hatte ich so, ja, das war ganz, ganz witzig, als ich ja im Sommer mit Romy auch gesprochen hatte. Es dauert halt immer so ein bisschen, bis sich ihre Teammates darauf einstellen, dass da jetzt noch ein Pass kommen kann oder dass da schon ein Pass kommen kann. Es ist halt auch in mehreren Szenen so gewesen, dass die Mitspielerin dann den Ball nicht fangen konnte. Mag auch an fehlender Präzision bisweilen gelegen haben, aber im Prinzip hat sie halt sehr viele, sehr geniale Ideen und ja, die Mitspielerinnen sehen die halt nicht immer. Aber ich denke, wenn man da über einen längeren Zeitraum zusammen wäre, und das sieht man ja bei den Rheinland Lions, dann funktioniert sowas ja auch sehr gut. Also der Basketball-IQ bei Romy Bär, der reicht halt für 2 bis 3 Spielerinnen. Das ist schon außergewöhnlich.
Ja, und du holst so eine Spielerin nicht nur dazu, damit sie dir auf dem Spielfeld im Spiel diese Skills gibt, sondern damit sie das eben auch ins Team an die ganzen jungen Spielerinnen kommuniziert und denen einfach auch durch die Trainingseinheiten was mitgibt.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, dass da auch, ja, auch eine Leonie Fiebig, die ja über beide Spiele gesehen die überragende Spielerin war, auch wenn es vom Score her im ersten Spiel nicht so prall war, hat sie auch nicht so viele Wurfversuche genommen, aber gegen Nordmazedonien hat sie der deutschen Mannschaft halt auch den allerwertesten gerettet. Ich meine, klar, dieses Spiel, das verlierst du von 20 verlierst du vielleicht 1 gegen Nordmazedonien, aber sie haben sich halt jetzt wirklich 40 Minuten gegen diese Truppe echt angestellt. Die ersten 20 von einem Jahr in Halle und die ersten 20 jetzt in Skopje waren halt wirklich zweimal komplett räudig. Und also die am Sonntag waren noch schwächer als die in Halle. Und da hatten sie dann auch, ja, sagen wir jetzt mal, das Glück, dass es an Walt Hopkins sich irgendwann mal erbarmt hat, Marie wieder aufs Feld zu stellen, die ja wegen 2 frühen Fouls draußen war. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt und da bin ich mal gespannt, was deine Perspektive als Coach ist. Ja, sie hat 2 Fouls. Und dann lässt du sie halt nur 22 Minuten spielen. Am Ende des Spiels hatte sie auch 2 Fouls. Ich meine so, ja, dann lass sie halt früher drauf, dann kriegt sie halt das 3. Foul. Wofür möchtest du sie denn dann schonen? Also dann gehe ich doch einfach mehr Risiko, wenn ich sehe, dass es bei meiner Mannschaft überhaupt nicht läuft. Also deutsche Mannschaft hat das Spiel dann letzten Endes mit plus 24 gewonnen in Skopje. Das Plus-Minus von Marie Gülich an diesem Tag war in 22 Minuten plus 34. Weil die absolute Unterschiedsspielerin auf Mazedoniens Seite war einfach niemand, die annähernd mit ihr competen konnte, was die Physikalität angeht oder was die Bewegung unterm Korb angeht und so weiter und so fort. Also die war im Prinzip da auf einer Insel, wo ihr niemand etwas tun konnte und dann, dass sie halt 17,5 Minuten draußen sitzen und ja, das Problem war an diesem Wochenende auch oder an diesem verlängerten Wochenende, dass du dich ja einfach auf Luisa überhaupt nicht verlassen konntest, weil die komplett neben sich stand 2 Spiele lang. Also die hatte jetzt in dem Spiel gegen Nordmazedonien dann einen Punkt, war 1 von 4 von der Freiwurflinie, hatte 3 Fouls und 3 Turnover, ein paar davon gehören auch zusammen durch Offensivfouls, hatte ein Plus-Minus von -6. Neben Laura Schinkel die einzige Spielerin, die ein negatives Plus-Minus-Rating hatte. Und auch gegen Bosnien ist ihr nicht viel gelungen. Ist natürlich trotzdem eine sensationell gute Spielerin, aber auf die war an dem Wochenende einfach nicht zu zählen. Welche Gründe das jetzt genauer gehabt haben mag, weiß ich nicht. Da habe ich jetzt nicht mit ihr sprechen können. Aber in solchen Situationen, und da schließe ich jetzt mal meine 12 Minuten lange Frage an dich ab, lässt du doch Marie viel früher zurück aufs Feld, wenn du merkst, oh, bei der Mannschaft geht gar nichts und das kleine Line-Up ist auch komplett verpufft.
Ja, man sieht an der Stelle wieder, dass wir eben nicht nur 2 Hobby-Kommentatoren sind, sondern vielleicht schon ein bisschen mehr. Also, dass du sie nach dem 2. Foul rausnimmst, ist erstmal für mich unbestritten. Die Frage ist, wann bringst du sie zurück? Wir hatten ja während des Spiels Kontakt. Ich habe dir gesagt oder geschrieben, hoffentlich kommt die dann in Q3 wieder gut rein, weil ich war schon sicher, die werden wieder mit der Starting 5 spielen, das haben sie dann auch und meine Hoffnung war eben, dass die lange Pause, also lang draußen sitzen plus Halbzeitpause dann eben nicht dafür sorgt, dass sie dann nicht mehr ins Spiel kommt. Sie ist aber eine Spielerin mit besonderen Qualitäten, das heißt, es hat ihr nichts angehabt, dass sie so lang draußen saß, vielleicht war es sogar nochmal ein kleiner zusätzlicher Push, aber eben gerade aufgrund dieser Qualitäten, finde ich, musst du sie nicht bis zur Halbzeit benchen. Jetzt kam natürlich dazu, dass Walt Hopkins und seine Assistenten und Assistentinnen sich dann entschieden, zwischenzeitlich, ich glaube so in Q2, mit einem sehr, sehr kleinen Line-Up zu spielen. Das sah ich kritisch, das war auch keine gute Phase, weil ich finde schon auch gegen Bosnien, auch wenn ich die Spiele jetzt nicht miteinander gleichsetzen will, waren es ja die Phasen, wo du große Spielerinnen drauf hattest, die trotzdem ein gewisses Tempo gehen können, die gut die Transition einleiten und auch switchable sind. Und das sind alles Fähigkeiten, die treffen auf Marie Gülich zu. Und du hast dann halt einfach auch die Bretter nicht mehr so kontrolliert und bist dadurch auch nicht mehr so in die Transition gekommen. Und deswegen ist es dann einfach auch so ein, man muss es wirklich sagen, schlechtes Basketballspiel gewesen, weil es sich nur noch im Halbfeld abgespielt hat. Und da, ja, war es einfach ein hässliches Spiel. Punkt. Da brauchen wir nicht drum rumreden. Deswegen sehe ich es schon auch kritisch. Wobei ich jetzt natürlich auch die genauen Beweggründe der Coaches nicht kenne, sie so lange draußen zu lassen und dann für eine relativ lange Phase ein wirklich kleines Line-Up zu gehen.
Ja, also sie hatte auch die Erfahrung, ist ja nicht so, dass sie dann einfach so unmotivierte, dämliche Reach-and-Falls macht, wo sie dann irgendwie, weiß ich nicht, von der Guard passiert wird an der Dreierlinie und dann so hinterher grapscht. Das macht sie halt auch nie. Von daher würde ich es ja dann reinschmeißen, und gerade wenn ich sehe, dass es beim Team einfach nicht läuft. Ja, und letzten Endes hatten sie dann eben das Glück, dass Nordmazedonien einfach qualitativ komplett abgefallen ist in der 2. Halbzeit. Aber trotzdem hast du am Ende des Spiels nur 3 Spielerinnen, die 2-stellig gescored haben. Und das war eben Marie dann, die 11 Punkte gemacht hat, also war ja auch nicht zu verteidigen. Hatte dazu auch noch 7 Rebounds. Svenja Brunkhorst hat auch wieder, ja, sehr, sehr gut gespielt, hatte auch das zweithöchste Plus-Minus mit 27. Siehst du ja nach wie vor, dass du dich auf sie verlassen kannst. Vielleicht ist es ein Stück weit negativ, dass du dich, weil du die Breite nicht hast, auf sie verlassen musst. Also angenommen, es wäre irgendwas dazwischen gekommen, sag mal, sie kann nicht spielen oder es ist nur eine kleine Verletzung, dann stehst du auf einmal ja komplett blank, natürlich nicht da auf der 1, aber du hast gesehen, dass sowohl Laura Schinkel als auch Anna Lappenküper sich schwer getan haben, in den Situationen auf dem Niveau dann zu liefern. Es ist nicht verwerflich, das sind beides in der DBBL gute Spielerinnen, aber DBBL ist halt dann auch so das eine Niveau und Eurobasket-Qualifikation dann eben das nächste. Und wenn du jetzt dann denkst, dass dann jetzt Belgien kommt und vermutlich im nächsten Quali-Fenster dann wieder erstärktes Bosnien, denke nicht, dass die nochmal so eine Truppe aufbieten werden. Also die haben ja auch noch eine Chance und wenn natürlich versuchen wollen, die zu nutzen. Und von daher konnten sie sich glücklich schätzen, dass Leonie Fiebig an dem Tag, aber ja, dieses Thema, ich muss Scoring noch ein bisschen üben, komplett erfüllt hatte. Also hat 23 Punkte gemacht, hat auch 34 Minuten auf dem Feld gestanden, dazu 13 Rebounds geholt, sie ist sowieso ja eine der besten Rebounding Guards in Europa, davon kannst du mal ausgehen. Also wenn du sie als Guard aufstellst, was Walt Hopkins ja vernünftigerweise getan hat, dann gehört sie da rein in die Kategorie, hat diesmal keinen Assist gespielt, aber dafür im Spiel gegen Bosnien halt der 9, als sie auch 10 Rebounds geholt hat. Also das ist so krass geworden. Das ist schon Das ist schon heftig, wenn ich dran denke. Letztes Jahr in Frankreich, da hatte ich zwischendrin schon so den Eindruck, so, oh, wow. Also, dass man in so jungen Jahren dann halt so ein Jahr hat, wo man da wirklich, oder so ein halbes Jahr, wo du wirklich stagnierst, weil du keine Chance hast, dich zu entwickeln und dann auch wieder eine Verletzung hattest, hast einen Coach, der nicht unbedingt auf dich setzt. Und dann vergisst man auch ein Stück weit so, was ihr eigentlich drauf hat, weil sie auch vorher nur. Soll ich jetzt auch wieder sagen, auf dem DBWL-Niveau gespielt hat. Ne? Also Eurocup ist dann halt nochmal eine komplett andere Geschichte. Und so wie sie aktuell drauf ist, wie sie spielt, wie sie sich auf dem Court bewegt, die Art und Weise, wie sie verteidigt, die Art und Weise, wie sie in der Offensive spielt, sie kann einfach aufgrund ihrer Größe und dann auch der Arme jeden erdenklichen Pass spielen, weil sie jeden Winkel generieren kann, den sie braucht. Es macht schon unfassbar viel Spaß, ihr zuzuschauen.
Ja, und wir spielen ja hier bei weitem nicht das Blame Game. Du hast Svenja Brunkhorst völlig zu Recht angesprochen. Die Shot Creation von ihr war richtig gut über beide Spiele. 12 Punkte, 5 Assists im Durchschnitt, durchschnittlich 60% Field Goals. Ich glaube, im ersten Spiel hatte sie von 4 Dreierversuchen alle eingenetzt. Aber ich war von der Backup-Guard-Rotation danach schon auch über beide Spiele relativ enttäuscht. Also man hat es ja schon beim Bosnien-Spiel gesehen, das hat sich gestern fortgesetzt. Wer da auch nach Svenja dann den Ball gebracht hat, wurde sofort nach der Mittellinie attackiert, weil eben auch die gegnerischen Guards wussten, da sind vielleicht Schwächen im Ballvortrag und dann kommst du gar nicht erst so richtig in dein Set rein. Dann ist die Uhr vielleicht auch schon bei, weiß ich nicht, 11, 12 Sekunden. Das Spiel stockt, das Tempo ist rausgenommen und du beraubst dich eben deiner Schwächen. Und da muss man jetzt fürs nächste Fenster eben schauen, ob, also wen man da bringt. Du hast recht, einfach wird das nicht. Es wird gegen Bosnien potenziell schwerer. Wie viel Ballvortrag und Playmaking kann Leonie übernehmen? Ist vielleicht Satou dabei, die jetzt natürlich kein Point Guard ist, aber schon auch den Ball mal bringen kann und Playmaking macht? Das heißt jetzt nicht, dass ich die anderen Spielerinnen, die ich jetzt kritisiert habe, aus der Nazio rausreden will. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. Aber das ist ja was die selbst sehen. Das sehen die Spielerinnen, das sehen die Coaches, dass den Spielerinnen eben im Ballvortrag sehr schwer gemacht wurde. Und da sehen wir eben wieder, wir sind auf den großen Positionen in der Breite mehr begnadet, besser aufgestellt als auf den kleinen Positionen.
Ja, Emma Stach ist ja dann vermutlich wieder verfügbar.
Stimmt.
Die möchte ja dann wieder angreifen im Winter. Ob das dann vielleicht ein Stück weit zu früh kommt, wird man sehen müssen. Aber ja, ich meine, du hast jetzt dann auch Frieda Bühner wieder als Option. Die ist ja wieder in Deutschland. Das ist ja das nächste dann, die du dann mitnehmen kannst. Aber die löst deine Probleme als auf Point Guard halt auch nicht. Ne? Das ist klar. Und die meisten College-Spielerinnen tun das auch nicht. Also. Puh, es wird schon spannend zu beobachten sein, ja, wie das dann in den nächsten Jahren aussehen wird, ob dann Greta Kröger auch mal eine Kandidatin sein wird, die dann mal mitgenommen wird, dass man vielleicht auch mal irgendwie schafft, unter dem Jahr Testspiele zu machen und dann eben von mir aus spielst du die dann halt einfach mal ohne deine internationalen Spielerinnen. Also dann spielst du mal ein Testspiel mit den Spielerinnen, die da sind. Spielst es eben dann ohne Louis und Leo und Marie, wenn die nicht anreisen können. Wenn die anreisen können und es drin ist, dann tu es. Wenn es nicht möglich ist, dann geht es halt nicht. Aber diese Mannschaft müssen einfach, die muss öfter zusammenspielen. Die Spielerinnen müssen mehr Zeit miteinander verbringen, damit es funktioniert. Ich möchte gar nicht irgendwie was zur Teamchemie sagen, weil ich das von außen nicht beurteilen kann und wenn ich etwas dazu sagen müsste, dann würde ich sagen, dass es da extrem stimmt in der Mannschaft, weil du das auf dem Feld gemerkt hast und im Umgang der Spielerin miteinander gemerkt hast. Also da passt schon alles, aber die Grundstrukturen müssen schon noch mal auf den Prüfstand. Ich hatte das ja letztes Jahr dann schon mit Levke Brodersen besprochen nach der Belgien-Schlappe. Das klingt so ein bisschen wie so Bildzeitungsüberschrift, aber ist das, was kann man denn sagen? Die
Die
Belgien-Blamage
Schmach
oder
von
so.
Belgien.
Die Schmach von Belgien oder das Debakel und dann das
Ja.
DE dann und dann Bakel, so wie so ein belgischer Nachname. Ja, mein Gott. Wir wären da auch, selbst in dem Beruf wären wir exzellent. Aber das ist halt auch so ein strukturelles Problem, was die Spielerinnen nichts angeht. Das ist Verbandsaufgabe oder Aufgabe des Coaching-Staffs. Und das sind eben so Dinge, bei denen man ansetzen muss. Hauptamtlicher Bundestrainer in Deutschland, der sich dann nur um die Mannschaft kümmert oder die sich dann nur um die Mannschaft kümmert und dann auch mal drauf schaut, was die Spielerinnen in den Ligen so leisten, dass man dann auch eben vor Ort ist und dann mit den Spielerinnen vor Ort individuell arbeiten kann. Also das sind ja einfach so Geschichten, die dann immer wieder passieren, die dann auch die Leute extrem weiterbringen. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wer mir das letztens gesagt hatte. Ja, genau, Theresa Simon zum Beispiel, die dann mit ihrem Coach schon in der Offseason zusammengearbeitet hat, fand ich ein bisschen befremdlich, dass man sie gar nicht gesehen hat. Also, ja, den anderen jungen Spielerinnen kann man schon auch das zum Debüt verhelfen, aber gerade in so einem Spiel gegen Nordmazedonien, glaube ich, hätte sie ganz gut dann geholfen, so als Energizer von der Bank. Aber auch diese Entscheidungen liegen natürlich außerhalb unserer Macht und ich kann mir jetzt ja zum Beispiel jetzt bei ihr nicht vorstellen, dass sie sich im Training nicht irgendwie aufgedrängt hätte oder so. Also das würde ja komplett ihrem Naturell widersprechen, da irgendwie einen entspannten aufzuzelebrieren. Aber gut, weiß man nicht, ob da vielleicht auch sie ein bisschen angeschlagen war. Es waren ja auch zwei weitere Spielerinnen eigentlich noch dabei, die nicht spielen konnten. Also Alex Wilke war in der Hand verletzt und Marie Reichert war, glaube ich, dann gar nicht mehr da. Also ich habe sie zumindest nicht mehr gesehen in Weißenfels. Also wäre das vielleicht auch nochmal anders gewesen. Hätte natürlich geholfen, Alex zu haben in den Spielen. Das ist, denke ich, schon klar. Also sie ist da in meinen Augen die beste Backup-Guard auf der Eins, die wir haben für Svenja Brunkhorst in Deutschland.
Ja, die hatte ich in meiner Aufzählung tatsächlich so ein bisschen vergessen, weil wir sie nicht gesehen haben. Was Theresa Simon betrifft, wenn das im Nachgang jemand nochmal rausfinden kann, was da los war, dann bist du das. Du wirst.
Vermutlich, aber ich werde es nicht sagen.
Du wirst es zumindest nicht öffentlich sagen. Vielleicht nochmal zur Teamchemie. Jetzt kann man sagen, ja, die feiern sich, wenn es läuft, wenn die Transition läuft, wenn Würfe geblockt werden, wenn sie einen Dreier treffen, feiern sie sich und so. Das ist schön, aber das sind in meinen Augen nicht die Momente, wo du siehst, ob ein Team funktioniert. Ein Team funktioniert für mich bei dem, was wir gesehen haben, nach zwei Kriterien. Erstens, wie kommunizieren die, vor allem defensiv? Wir saßen nah dran, da kann man viel sehen, da war viel Kommunikation. Romy Bär ist da auch nochmal hervorzuheben. Und wie läuft es von Körpersprache in den Phasen, wo man nicht den Basketball spielt, den man spielen will und auch kann, wo man sich vielleicht ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lässt, spielerisch. Und in dem Moment hat niemand den Kopf hängen lassen. Die Handshakes haben weiter stattgefunden, die High Fives, die Köpfe waren oben. Das ist für mich viel mehr noch ein Kriterium für ein funktionierendes Team, was in einer relativ kurzen Zeit, natürlich auch mit einem Camp vom Sommer im Rücken, zusammenfinden konnte. Das ist was, was mir große Hoffnungen macht, nicht nur für das nächste Fenster im Februar, sondern auch für die Zeit danach, weil der Kern der Spielerinnen ja schon jetzt erstmal, zumindest ist es zu hoffen, auch dass alle gesund bleiben, zusammenbleiben wird.
Ja, das auf jeden Fall. Und was auch noch hinzukommt, die Spielerinnen können auch so in der Theorie im Kern, was so die besten drei angeht, würde ich jetzt einfach mal sagen, so vom theoretischen Leistungslevel her mit Louis, Leo und Marie, das sind ja auch die drei, die international spielen dann, ne, in den großen Ligen. Aber ein Amar Degbyom brauchst du auch nicht ausklammern in der Aufzählung. Die können auch noch auf Jahre zusammenspielen. Also ich habe es ja mehrmals gesagt, Leo ist halt Jahrgang 2000, Luisa auch. Also, die WNBA-Traum ist beiderseits noch nicht ausgeträumt, vermute ich, ohne jetzt für sie sprechen zu wollen. Und wie gesagt, die sind jünger als Spielerinnen, die dieses Jahr in die WNBA gedraftet werden. Und das sagt schon viel aus. Also, Damen-Basketball-Karrieren starten später durch als Männerkarrieren. Das muss man schon sagen. Und von daher denke ich, dass das Beste da auf jeden Fall noch kommt. Und auch Marie wird sicher mit größerer Erfahrung dann eine noch größere Rolle spielen können und auch noch besser werden, als sie ohnehin schon ist. Also hast halt gesehen, wie sie als Defensivanker fungieren kann, weil sie da so schnell auf den Beinen ist und dann eben die Rotation laufen kann und dann einfach aufgrund der körperlichen Präsenz dann schon ein Problem in der Paint darstellt für die gegnerische Offensive.
Ja, und es gibt Spielerinnen in der WNBA, die weniger sportliche Berechtigung haben, dort zu spielen, als die eben von dir genannten. Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht über einen längeren Zeitraum sagt, das und das könnte das Potenzial des Teams sein, weil die können zusammenspielen, die kommt wieder, die ist vielleicht mal dabei, wenn sie fit ist, dann kommt vielleicht noch die Schwester dazu. Also, dass man nicht zu sehr im Konjunktiv darüber denkt, was das Team leisten kann, sondern dass man nicht dabei stehen bleibt, ja, sondern dass das Team sich wirklich auch dahingehend entwickelt, dass mal wirklich alle dabei sind und man wirklich, wie du auch sagst, mit Tests einerseits da in der Spitze das entwickelt und von unten eben die jungen Spielerinnen ranführt, ob sie jetzt auf dem Kontinent hier spielen oder am College, sei erstmal hinten angestellt. Aber für mich war das dann manchmal einfach zu inkonstant. Und zu viel, ja, was wäre denn, wenn die und die noch dabei wäre? Und ich glaube, das Narrativ muss es jetzt dem DBB gelingen, ein bisschen mehr in den Indikativ zu entwickeln, um hier auch noch mal ein paar Fachwörter aus dem Deutschunterricht mit einfließen zu lassen.
Jetzt muss man überlegen, wie viele Leute, die jetzt hier zuhören, zum ersten Mal. Spaß. Ja, also das Spiel gegen Nordmazedonien, wie gesagt, mag ich auch eher so am Rande behandeln. Ich denke, das Bosnien-Spiel, das war relativ einfach in der Beurteilung. Zu oft den Ball weggeworfen, aber glücklicherweise halt einfach abartige Trefferquoten aufgefahren, die so natürlich nur alle paar Vollmonde replizierbar sind. Und wenn du so wenig Spiele hast bei der Nationalmannschaft, dann natürlich nicht so häufig. Aber es hat auch einfach jetzt zweimal wirklich Gegnerinnen gehabt, die kein Gradmesser sein sollten. Deswegen, ja, wird es spannend, wie es dann im Februarfenster abläuft. Da geht es dann um die Wurst. Wenn wir in die Gruppe reinschauen, dann ist jetzt Belgien auf der 1. Die sind auch das beste Team. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie das erste Spiel gegen Bosnien verlieren würden. Wenn das jetzt zum Beispiel nicht passiert wäre, ne, dieses Outlier-Ergebnis, dann wäre es ja auch schon alles deutlich entspannter in der Gruppe. Aber so sind es eben 4 Spiele und Belgien 3-1, Deutschland 3-1, Bosnien 2-2, Nordmazedonien 0-4. Und ja, aufgrund des hohen Sieges gegen Bosnien hat man jetzt schon mal einen Vorteil im direkten Vergleich. Das wird dann spannend zu sehen, ob es dann so einen wilden Dreiervergleich geben wird am Schluss. Ich gehe nicht davon aus. Ich gehe davon aus, dass die deutsche Mannschaft noch ein Spiel gewinnen wird in dieser Quali-Phase. Und das wird gegen Bosnien dann sein. Und vor allem, weil sie dann müssen. Ich vermute, dass es ja bei dem Heimspiel gegen Belgien sehr, sehr schwer werden wird. Ich muss trotzdem in den Konjunktiv springen. Es tut mir leid, aber wenn Satu dabei ist, dann ist es natürlich eine ganz andere Mannschaft und dann ist natürlich die Statik des Spiels auch eine ganz andere. Also das ist, glaube ich, auch völlig klar, dass du, wenn du so einen Superstar in deine Mannschaft reinpackst, dann müssen sich alle Spielerinnen anpassen. Es ist klar, aber wenn du mal überlegst, du würdest sie dann wahrscheinlich schon die 3 spielen lassen und nicht die 4 und dann bist du halt ultra groß einfach, aber auch sehr skilled. Also da geht dann schon viel und für eine Spielerin wird, das habe ich, meine ich, auch im letzten Jahr schon gesagt zu haben, also für eine Arma Dekbjørn muss immer ein Kaderplatz reserviert sein. Also solange die noch Basketball spielt und ihre Athletik zu 100% auf den Court bringen kann, muss die immer 15 bis 20 Minuten mindestens gehen. Also die hat es so überzeugt gegen Bosnien defensiv und macht offensiv auch richtig Spaß. Also die, ja, ist in Situationen anspielbar, wo im Damenbasketball viele Spielerinnen nicht anspielbar sind oder nicht viele Spielerinnen anspielbar sind und hat das auch exzellent gemacht. Immer wieder natürlich als Lob-Anspielstation da, dann zwar nicht direkt finishen können, aber dann meistens dann eben beim zweiten Jump den Ball reingelegt und ja, sich auch sehr gut präsentiert. Ich würde einfach mal so ein bisschen über die Gruppen drüber schauen, denn das wäre jetzt so ein projizierter Rekord von 4-2. Du musst natürlich schauen, dass das Korbverhältnis passt, denke ich, wenn es dann in die Quervergleiche reingeht. Aber in den anderen Gruppen, was so die Zweitplatzierten angeht, Ungarn zum Beispiel in der Gruppe mit Spanien, die stehen bei 2-2. Slowenien und Polen stehen bei 2-2. Du hast natürlich dann diese, ja, hinten raus diese unsäglichen Dreiergruppen, wo du dann sagen musst, ja, dann weiß ich gar nicht, wie das funktioniert, wenn man nämlich die schwächste Mannschaft tatsächlich rausrechnen sollte. Dann wird es auch relativ abenteuerlich. Also hast sehr viele Dreiergruppen. Hast du in Portugal, die 2-2 stehen. Die Slowakei steht 2-2. Tschechien hat, na, das sind auch so, ist auch die Dreiergruppe. Also es ist ein bisschen komisch. Ja, Israel steht momentan auch nicht so gut, wie man sich das vielleicht wünschen würde, dass man denkt, okay, dann rutscht vielleicht noch jemand anders durch, weil die ja schon qualifiziert sind als Gastgeberin. Also ich denke, dass ein 4-2-Rekord reicht, wenn du nicht allzu hoch gegen Belgien verlieren solltest. Wenn sie es schaffen, gegen Belgien zu gewinnen, dann sind sie auf jeden Fall dabei. Also mit einer 5-1-Bilanz, Belgien wird auch Belgien hätte dann 4-2 in Deutschland, 5-1, das wäre dann sowieso klar. Also ich denke, das sollte dann schon klar gehen. Also ich halte die Chancen, wenn man Bosnien schlägt, für sehr gut, sich für das Turnier zu qualifizieren. Und das wäre auch mal wieder ein großer Schritt in die richtige Richtung, das zu schaffen.
Ich bin da bei dir. Ich teile das auch, diesen Überblick über die Gruppen. Man muss natürlich einschränken. Wir haben jetzt gesehen bei Bosnien, was passiert, wenn da eine wichtige Spielerin nicht dabei ist. Das kann jetzt in beide Richtungen auspendeln. Ja, das kann bei Bosnien wieder in die andere Richtung gehen. Das kann bei Deutschland, muss man leider auch sagen, mal in die andere Richtung gehen. Bei Belgien kann mal von den Stars eine fehlen oder zwei. Deswegen ist es leider so schwer zu prognostizieren.
Tja, ich würde sagen, wir legen uns trotzdem fest, Deutschland qualifiziert sich. Und dann schauen wir mal, was dann 2023 abgeht in Israel und Slowenien oder Slowakei. Slowenien. Ja, Basketballland. Ich war schon mal in Slowenien bei einer Basketball-Europameisterschaft. Basketball-Europameisterschaft der Männer. Ich meine, 2011 müsste das gewesen sein. Da habe ich, da kann ich jetzt eine Story erzählen zum Abschluss. Hey, Storytime für dich. Das wird dich als Berlin-Fan und als alten Bundesliga-Fan extrem erfreuen, welchen Spieler aus... Ich habe das Spiel gesehen, Serbien gegen Spanien. Und welcher Hertha BSC-Spieler war da vor der Halle und hat mordsmäßig Autogramme geschrieben, damals in Ljubljana? Ich hab dann noch Tipps für dich. Ja, Marko Pantelić hat da Autogramme geschrieben. Und das war echt witzig. Also das war eine schöne Geschichte damals. Ich denke, wir haben alles gesagt, was es noch zu sagen gibt um das große Drumherum. Wer sich das Spiel nochmal mit unserem Kommentar anschauen möchte, das haben tatsächlich viele Leute getan, was ich jetzt so nachverfolgt habe, muss man auch bei DBB-TV schauen. Auf YouTube. Es reicht sogar schon, DBB-TV einzugeben, weil es das aktuellste Video ist. Und ich meine, dass an dem Abend waren das irgendwie so 600, 700 Aufrufe. Falls du mich da korrigieren kannst, dann tu es bitte. Aber jetzt mittlerweile sind es über 2000. Also da haben schon viele Leute nochmal reingeschaut. Noch keine Kommentare da gelassen. Also es hat mich noch niemand irgendwie hier dann noch übers Weitere hinaus kritisiert. Der Einzige, den ich hier sehe, ist Dan, ein treuer Follower von unserem Podcast, sowohl im Damen- als auch im Männerbereich. Der hat einen Daumen hoch dagelassen im Chat, sehe ich jetzt.
Das ist aber nett. Also,
das ist nett. Den beziehe ich mal allein auf mich.
Die anderen Klicks kommen alle aus dem Freundeskreis und der Familie.
So groß ist weder mein Freundeskreis noch meine Familie, aber wenn du so viele Leute da für dich claimen kannst, dann darfst du es gern tun. Ansonsten, Florian, vielen herzlichen Dank. Hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, zum einen mit dir zu kommentieren, zum anderen das jetzt nochmal Revue passieren zu lassen. Und dann bist du ja demnächst auch wieder bei Alba Berlin im Einsatz für uns, für das Wort zum Spieltag. Das heißt, da hören wir dich dann ja auch wieder.
Genau.
Wunderbar. Dann bis nächste Woche. Genießt die Reels, die jetzt in den nächsten Tagen noch reintröpfeln von den Spielerinnen und ihren außergewöhnlichen Leistungen bei dem letzten Quali-Fenster, bei dem die deutsche Mannschaft sich eine sehr gute Ausgangsposition für die Qualifikation zur nächsten Europameisterschaft gebracht hat.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.